Mayor Hawthorne träumt noch ein bisschen Dreaming um 9 Uhr und 9 Minuten. Sie hören Radio 3. Günnar Balci, die Journalistin und Integrationsbeauftragte für den Bezirk Neukölln, hat ein neues Buch geschrieben. Heute erscheint es im Berlin Verlag. Heimatland. Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie, heißt es. Und ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit ihr darüber zu sprechen.
Hallo.
Ihr neues Buch heißt Heimatland. Wir erfahren darin auch zunächst sehr viel über Ihre eigene Jugend im, ich sag jetzt mal, multikulturellen Bezirk Neukölln und vor allem im Rollberg-Kiez. Neukölln ist ja bundesweit verschrien. Für Sie ist es Heimat. Was verbindet Sie emotional mit diesem Bezirk?
Eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend und alles, was mich geprägt hat und all die Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind in meinem Leben und vor allem die Menschen, die mich bis heute eng begleiten. Ich habe Freunde aus der Zeit von damals, selbst wenn ich die 3 Jahre nicht sehe oder höre, in dem Moment, wo wir uns treffen, ist alles wie immer. Es ist dann nach Hause kommen. Ja.
Sie sagen ja auch in dem Buch, dass Deutschland ist das beste Heimatland. Gäbe es denn überhaupt noch ein anderes? Und was macht es zu dem Besten?
Also ich verbringe gerne meine Ferien in Südfrankreich. Ich finde es da total schön. Und ich könnte an den allerschönsten Ort der Welt reisen. Dieses Zurückkommen nach Berlin ist für mich immer ein Nachhausekommen. Und das ist einfach etwas, was man nicht selbst bestimmt. Man kommt auf die Welt, man wächst auf in einem Verbund von Menschen. Im besten Fall hat man viele schöne Erlebnisse. Und das ist für mich meine Heimat. Das ist Berlin, das ist Deutschland. Und mit Deutschland verbinde ich ganz klar immer die Möglichkeit, alles kritisch zu hinterfragen, dass man mir beigebracht hat in der Schule und auch auf der Straße im Umgang mit Menschen als Kind eigenständig zu denken. Das ist was ganz Besonderes, weil das ist nicht selbstverständlich. Und Deutschland ist für mich ein Land, was sehr viel gelernt hat aus seiner Geschichte und immer noch lernt aus seiner Geschichte. Und das gefällt mir. Und ich mag das, dass man sich selbst kritisch hinterfragt, dass man alles zu jeder Zeit immer wieder in Frage stellen darf und offen drüber streiten darf. Und das ist eigentlich das, was auch meine Arbeit ausmacht. So, ich habe halt in Deutschland gelernt, ich darf kritisch sein. Es darf auch schmerzhaft sein, wenn man da streitet. Und trotzdem gibt es aber ein ungeschriebenes Gesetz, dass man gewisse Anstandsregeln einhält, auch in der Debattenkultur. Hm. Ja, das ist Deutschland für mich. Für mich ist aber auch Deutschland wunderschöne Landschaften, sehr viele, sehr, sehr tolle Menschen. Egal, wo ich hinkomme und wenn es das tiefste Thüringen ist, wo gerade wieder ganz viel Rechtsextremismus auflebt, treffe ich dort Menschen, die sich dem entgegenstellen. Also Deutschland hat halt so viele Facetten. Hm. Und auch einwanderungskulturell ist Deutschland so unterschiedlich geprägt. In NRW ganz anders geprägt, als wenn man nach Bayern geht.
Das ist ganz interessant. Wir haben heute auch schon ein Gespräch mit Canberk Köptük über sein neues Buch. Das heißt Fascholand. So bezeichnet er auch Deutschland, das sagt er. Und es ist ja ganz klar, dass es unterschiedliche Erlebnisse und auch gefühlte Beziehungen zu Deutschland und Heimat gibt. Und Menschen mit Migrationsgeschichte haben alle eine unterschiedliche Erfahrung. Meine ist auch anders als ihre. Aber es ist ja doch ein Riesensprung, oder? Von, wie Sie sagen, beste Heimat zu Fascholand. Erleben Sie diese Diskrepanz auch in Ihrem Umfeld oder auch bei Ihrer Arbeit als Integrationsbeauftragte in Neukölln?
Ja, ich glaube, dass es oft sehr leicht ist, Deutschland als Fascholand abzustempeln, weil wir in Deutschland sehr offen und klar mit den rechtsextremen Umtrieben umgehen. Also wir machen das ja schon relativ lange. Trotzdem würde ich sagen, haben wir da noch große Lücken und müssen da auch noch mehr machen. Ja, also es ist nicht so, dass wir uns da ausruhen können. Aber deshalb erlaubt es ja auch genau so damit umzugehen. Ich finde, der Titel dieses Buches ist für mich auch ein Sinnbild dafür von der Freiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit in diesem Land. Ne? Wenn man sich vorstellt, man würde ein Buch schreiben in der Türkei, Fascholand, und das auf die Türkei beziehen, dann wäre man sehr schnell sehr unglücklich, sehr wahrscheinlich im Gefängnis. Das heißt, ich sehe da viele Dinge bestimmt sehr, sehr anders. Also ich kenne das Buch nicht, aber ich kenne diese Haltung. Mhm. Ich erlebe das sehr oft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann weiter darüber spricht mit den Leuten, müssen sie auch eingestehen, ja, wir haben das. Ich meine, wir haben eine rechtsextreme Partei, die immer stärker wird. Das treibt uns alle um. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine sehr starke, große, solidarische Zivilbevölkerung in Deutschland, mit der man sehr klar auch in eine Richtung arbeitet. So sehr mir das auch Angst macht, wenn ich mich umgucke, vor allem in den neuen Bundesländern, trotzdem bin ich total optimistisch, dass das nicht die Zukunft dieses Landes sein wird.
Auf dem Cover Ihres Buches ist wie so ein runder grüner Sticker aufgedruckt auch Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie. Das ist der Untertitel. Sie sind Integrationsbeauftragte des Bezirks Neukölln. Sie schreiben, Sie haben schon früh, das lernen wir in dem Buch, keine Angst gehabt vor denen, die Mädchen und Frauen unterdrücken wollen. Sie sind dem IS-Einpeitscher, damals noch Rapper Dennis Kaspert, begegnet auf seinem Hassfeldzug in Ihrem Kiez. Woher haben Sie oder woher nehmen Sie den Mut, sich gegen diese ja doch auch bedrohlichen Figuren zu stellen?
Ich frage mich das auch immer wieder und ich glaube, das ist ein Überlebensinstinkt, weil die Alternative wäre ja, sich unterzuordnen. Und diese Vorstellung, sich jemandem wie diesem Dennis Kuspert oder anderen unterzuordnen, das ist für mich die Hölle. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Lösung für mich. Ich muss immer dagegen agieren. Egal wie anstrengend und nervenzehrend das ist und egal auch wie bedrohlich das ist, es gibt keine Alternative zur individuellen Freiheit. Also ich glaube, es gäbe diese Alternative nur in der Notsituation, um mein unmittelbares Leben zu verteidigen oder das von anderen Menschen, dann würde ich einknicken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinstelle und sage, komm, wir kämpfen physisch. Mhm. Aber solange ich weiß, ich lebe in diesem Land, was mich schützt vor diesen Leuten im Extremfall, wo ich auch Rechtsmittel habe, um dagegen vorzugehen und durchaus auch eine Möglichkeit, Schutz zu finden, dann gibt es für mich keine andere Option. Und ich glaube auch, dass meine Eltern mir das beigebracht haben, dass man, solange sie in der Türkei waren, war das schwierig für sie, über ihre Kultur zu sprechen, weil die Sprache verboten war, weil es eigentlich verboten war, anders zu sein als ein nationaler Türke. Hm. Und in Deutschland haben sie aber sofort gemerkt, sie dürfen frei sprechen. Das habe ich alles mitbekommen. Und wenn es auch nicht immer explizit war, so war es doch nebenbei. Bei uns war immer der Zungenschlag, immer die Tonlage, das ist ein freies Land. Und das ist ganz kostbar und sei dankbar und benimm dich ordentlich hier, weil das ist gut, so wie es ist hier.
Wir lernen Sie und Ihre Familie sehr gut kennen in diesem Buch. Also es ist auch ein sehr privates Buch. Sie schlagen immer so Brücken zwischen dem privaten und den politischen Ereignissen im näheren und weiteren Umfeld. Ihre Eltern sind hierher gekommen. Sie haben gesagt, Ihre Mutter hat gar noch nicht mal Türkisch gesprochen. Sie hat also eigentlich sich kaum hier verständigen können und hat trotzdem ihren eigenen Weg eingeschlagen.
Am Fließband saß sie neben griechischen Frauen und Frauen aus Jugoslawien damals und deutsche Frauen und deutsche Männer, die eben Vorarbeiter waren. Und immer wenn sie erzählt aus dieser Zeit, dann ist sie so erfüllt mit Dankbarkeit und Liebe, weil das waren nicht nur ihre Kollegen, sondern das waren auch Freundschaften. Also man muss sich vorstellen, die kommt da aus so einer Bergregion, wo man eigentlich selten anderen Menschen begegnet, außer denen, die man sowieso kennt. Und dann hat man diese vielen Sprachen und verschiedenen Kulturen und alle sind sehr höflich, herzlich, hilfsbereit. Also natürlich hat sie bestimmt auch Diskriminierung erfahren, aber überschrieben ist in ihrer Erinnerung immer alles mit diesem, wir sind da zusammengekommen, wir waren alle gleich und ich habe so viel Hilfe und so viel Freundlichkeit erfahren. Ja, also wir haben, letztens saßen wir zusammen bei mir am Schreibtisch und ich hatte ausfindig gemacht, die eine Familie in Bayern, die meine Eltern damals in ihrer Dachkammer aufgenommen hatte. Und wir haben die Tochter am Telefon gehabt. Und meine Mutter hat geweint vor Freude. Und es war so rührend, wie die sich unterhalten haben nach so vielen Jahrzehnten, weil das hat sie sehr verbunden mit diesem Land.
Jetzt bin ich auch ganz gerührt. Also, uns trennen ja ein paar Jahre und auch ein paar Bezirke. Ich bin in Steglitz aufgewachsen. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, in der türkische Mädchen, Teenager, junge Frauen mit prächtigen Frisuren, ja, wirklich toll zurechtgemacht unterwegs waren. Und irgendwann änderte sich das. Und das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, wie sehr das mit der Macht der Imame zu tun hat. Also, so sehr das eine Liebeserklärung ist. Sie haben ja auch bemerkt, wie sich Dinge geändert haben.
Für mich ist das auch ein Heimatlandverlust. Ich war gestern wieder im Rollbergviertel und ich treffe dann immer auch Leute, die ich von früher kenne tatsächlich noch, also die seit 40 Jahren da jetzt leben. Und dann sehe ich aber auch überall da, wo die Milieus sich etabliert haben, wo es klar ist, dass Mädchen und Frauen einfach eine andere Rolle zugeschrieben bekommen als Jungs und Männer und wo es echt patriarchale Strukturen gibt. Das ist für mich richtig, ich nenne das immer Heimatlandverlust, weil ich als Kind immer dachte, Ja, das ist so eine Nische. Die sind ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen gibt es ja so viele Möglichkeiten für Mädchen und Jungs, sich frei zu entfalten in Deutschland. Und dann habe ich aber mitbekommen in meiner Kindheit und Jugend zunehmender, ich sag mal, zunehmendem Bekenntnis zu einem reaktionären Religionsverständnis und Moscheen, die das auch etabliert haben, hat sich das Viertel komplett verändert. Hat sich diese Geschlechtertrennung immer mehr im Alltag als was Selbstverständliches etabliert. Und wenn man heute dann in gewissen Straßen unterwegs ist, zu gewissen Tageszeiten und man nur Männer sieht, dann erinnert mich das immer an meine ersten Reisen als Kind in die Türkei, wo ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, bewusst, dass Männer- und Frauenwelten getrennt sind. Und ich finde das falsch. Ich finde das auch nicht gut für eine gesunde Gesellschaft.
Und daran arbeiten Sie ja auch als Integrationsbeauftragte des Bezirks Neukölln. Was können Sie da tatsächlich ausrichten? Es ist ja eine Entwicklung, die wir eben alle nicht gutheißen.
Ja, ich sage Ihnen ganz klar, was man da ausrichten kann, wenn man wirklich hartnäckig bleibt. Ja? Also wir haben zum einen haben wir den Madonna-Mädchentreff, in dem ich quasi aufgewachsen bin als Kind, der bald seit 50 Jahren da herausragende politische und auch geschlechtsspezifische Arbeit macht. Und dann zum anderen, also ich hatte gestern ein Gespräch mit einem arabischsprachigen Mann, der hatte gerade zwei junge Mädchen zurückgebracht, die in ihrem Herkunftsland zwangsverheiratet werden sollten, in einem arabischsprachigen Land. Der war gerade eben, kam er zurück, wie er den vom Flughafen praktisch, wie die abgeholt wurden und dann untergekommen sind in einer Schutzeinrichtung. Das ist ein Mann, ne? Der hat selbst Kinder, der würde seine Tochter niemals zwangsverheiraten. Das ist ein muslimischer Mann, der lebt auch seine muslimische Kulturtradition. Und das kann man alles stärken. Man kann diese Leute finden, man bringt sie zusammen, sie vernetzen sich miteinander. Und das ist starke Zivilgesellschaft. Das ist eigentlich nichts anderes, als man sowieso machen muss. Sehr starke Zivilgesellschaft zusammenbringen und stärken und andere Kräfte zurückdrängen.
Vielen Dank für dieses Gespräch und auch vielen Dank für dieses sehr schöne Buch Heimatland. Heute ist es rausgekommen. Güner Balci, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch mit Güner Balci habe ich.